Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer brandneuen Biografie über einen der immer noch populärsten deutschen Dichter, Rainer Maria Rilke. Über ihn ist zwar schon endlos viel geschrieben worden, aber die Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter hat auch als Chefin des Marburger Literaturarchivs ganz neue Quellen auswerten können. Und sie zeigt, dass Rilke nicht nur der elegische, weltenfern dichtende Feingeist war, sondern als Mensch und Zeitgenosse auch fest in der politisch wie sozialen Realität seiner Zeit stand. Wir fragen nach und hören, was Sandra Richter uns über diesen Rilke erzählt, hier später in der Lesart. Zuerst huschen wir noch nach Bremen und Wien. Herzlich willkommen allerseits. Und wir machen jetzt einen Ausflug nach Wien zur Schriftstellerin Stefanie Sargnagel. Sie ist in den letzten Jahren richtig berühmt geworden mit wunderbaren pointierten Büchern zu Social-Media-Themen. Einen erfolgreichen Roman gibt es auch. Und heute bekommt Stefanie Sargnagel in Bremen den Bremer Literaturförderpreis verliehen für ihr jüngstes Buch Iowa, ein Ausflug nach Amerika. Bevor die Autorin nach Bremen aufgebrochen ist, hat unsere Kollegin Andrea Gerg sie in Wien besucht.
Also der Erfolg von Iowa hat mich total überrascht, auf jeden Fall. Ja. Also ich wollte ja anfangs nicht mal Lesungen machen, weil ich mir gedacht habe, das wird jetzt eine totale Blamage und Katastrophe. Ja.
Stattdessen wurde ihr Buch Iowa für den Deutschen Buchpreis nominiert, stand in Österreich auf Nummer 1 der Bestsellerliste und die Lesetour ist auch seit über einem Jahr ausverkauft. Die sympathische Skepsis und Selbstironie, mit der Stefanie Sargnagel auf ihren Erfolg im etablierten Literaturbetrieb schaut, ist typisch für die 1986 geborene Wienerin.
Also ich fühle mich in Wien schon sehr zu Hause, auch mit meiner Stimmung und meiner Mentalität. Also ich merke auch immer, wenn ich auf Lesetour bin, je näher ich dem österreichischen Raum komme, desto mehr wird gelacht. In Bayern werde ich schon anders verstanden und irgendwie so eine gewisse Schüchternheit und Niedergeschlagenheit, aber auch mit Humor und so. Das ist in Wien halt so ein bisschen verankert, da versteht das jeder. Da glaubt niemand, ich bin depressiv, wenn ich so bin, wie ich bin.
Wenn sie nicht gerade auf Lesereise ist, kann man Stefanie Sargnagel so gut wie immer im traditionsreichen Café Weidinger in Wien-Otterkring antreffen.
Obwohl da sicher oft Leute auch herkommen, die mich jetzt als Autorin kennen, werde ich jetzt nicht direkt so angesprochen. Ja, manchmal merke ich so, jemand schaut irgendwie oder dann beim Rauchen redet mich wer an, aber es schafft schon irgendwie so eine angenehme Distanz. So. Man ist schon mit Leuten und man grüßt sich so von der Ferne, aber man muss nicht sofort socializen.
Auch heute ist Stefanie Sargnagel nicht nur für unser Gespräch in das etwas angegraute Kaffeehaus gekommen, das seit fast 100 Jahren im Familienbesitz ist. Wie jede Woche muss sie einen Cartoon für die linksliberale Wochenzeitung Falter liefern und zeichnet am iPad vor sich hin.
Kann auch sein, dass jetzt nichts entsteht. Das passiert natürlich auch manchmal und dann muss ich halt noch in der Nacht dran sitzen. Ja.
Stefanie Sargnagel, die mit bürgerlichem Namen Sprengnagel heißt, hat an der Wiener Akademie der Bildenden Künste bei dem deutschen Maler Daniel Richter studiert. Die dafür eingereichte Mappe war, wie Leser ihres autofiktionalen Romans Dicht wissen, eine Plastiktüte voller Zeichnungen.
Am letzten dafür möglichen Tag riss ich alle Zeichnungen aus meinen Schulheften und packte alle bekritzelten Zettel aus der Galerie Wolkenschiff zusammen. Die wilde Zettelwirtschaft sammelte ich in einem Plastiksackerl vom Billa. Mit einem dicken Edding schrieb ich Kunst auf das Paket. Das fand ich lustig. Dann fuhr ich zur Akademie.
2 Wochen später war Stefanie Sargnagel Kunststudentin, wenn auch eine, die selten hinging und das Studium nie abschloss. Vielleicht war sie dafür mit ihren Texten zu erfolgreich. In der Tradition österreichischer Humoristen wie Manfred Deichs und Josef Hader ist Stefanie Sargnagel eine genaue Beobachterin und nimmt besonders die gesellschaftlichen Ränder in den Blick. Auch ihr preisgekrönter Reisebericht Iowa zeigt ihre besondere Gabe, die Welt ganz unvoreingenommen zu betrachten, um sie dann aber umso scharfsinniger zu beschreiben.
Der graue Himmel hängt seit Tagen tief über Grinnell. Und die mit toten Tieren übersäten Straßen strahlen noch intensiver als sonst die Anmutung aus, sie würden nirgends hinführen. Wenn wir einfach eine Straße irgendwo hinnehmen würden, wären wir am Ende wahrscheinlich wieder in Grinnell.
Grinnell, Grinnell, Blume der Prärie, so fad, war's hier noch nie. Grinnell, Grinnell, boring as hell.
langweilig wie die Hölle. So erleben Kultmusikerin Christiane Rösinger und Stefanie Sargnagel ihre gemeinsame Reise in den Mittleren Westen, wo sich alles um Landwirtschaft und Waffen dreht, die Supermärkte so gigantisch wie die Bars trostlos sind. 2022 war das, als Sargnagel eingeladen war, an einem liberalen College in Grinnell kreatives Schreiben zu unterrichten. Mit von der Partie war die fast 20 Jahre ältere Musikerin und Altfeministin Christiane Rösinger, die nicht nur im Text auftaucht, sondern diesen als Kontrapunkt mit bissigen Kommentaren ergänzt hat. Auch vor der eigenen Blase macht Sargnagels Spott nicht Halt, wie überhaupt ihr Blick auf Iowa und die Welt nicht nur auf Pointen ausgerichtet ist, sondern immer auch von der Suche nach Erkenntnis und gesellschaftspolitischem Engagement getragen ist.
Ja, also ich meine, ein bisschen sollte das schon auch immer mitschwingen oder so ein bisschen Empathie halt auch mit vielleicht Außenseiterfiguren. Also ansonsten wäre es ja auch langweilig und irgendwie sinnlos, wenn man so gar nichts provoziert damit oder gar nicht zum Nachdenken anregt. Also natürlich möchte ich auch irgendwie gegen rechts schießen und gegen runtertreten auf Schwächere und so. Ja. Oh, bury me now, and this was fit there, but we took no heed from his dying prayer.
Auch Musik gibt es bei den Lesungen aus Iowa, dem Buch von Stefanie Sargnagel, für den sie heute im Bremer Rathaus feierlich den Bremer Literaturförderpreis erhält. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Wenn Sie mehr über die Wiener Autorin wissen möchten, unsere Kollegin Andrea Gerg hat sie überdies in einem längeren literarischen Feature porträtiert. Und diese halbe Stunde können Sie jederzeit nachhören in der DLF Audiothek. Ein Engel im Jackett. So leicht spöttisch hat ihn die Dichterin und Zeitgenossin Claire Goll einmal charakterisiert. Und sie meinte damit Rainer Maria Rilke. In seiner so zarten wie immer elegant gekleideten Schöngeistigkeit umsorgt und verwöhnt von reichen Mäzeninnen. Und dieses Bild einer komfortabel gepflasterten und himmlisch entrückten Dichterexistenz hat sich ebenso gehalten wie die Bewunderung für seine lyrische Kunst. Bis heute faszinieren Rilkes Gedichte, ihr einzigartiger hoher Ton, die Menschen. Und das in der ganzen Welt sogar. Er ist früh gestorben, 1926, wurde nur 51 Jahre alt. Und jetzt erzählt die Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter vom Leben und Werk in einer neuen Biografie. Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Richter.
Guten Morgen.
Vom hohen lyrischen Ton Rilkes erstmal zu Ihrem hohen Amt, Frau Richter. Sie sind als Germanistin zugleich die Direktorin des Marbacher Literaturarchivs, der nationalen Institution, wenn es um die Bewahrung deutschsprachiger Literatur geht. Ich habe mich sofort gefragt, wie hat sie das geschafft, eigentlich eine fast 500-seitige Biografie zu schreiben, so populär wie wissenschaftlich akribisch, neben dieser doch wahrscheinlich sehr fordernden und zeitraubenden Arbeit im Archiv. War es die Begeisterung, Frau Richter, die Liebe vielleicht sogar zu diesem Dichter Rainer Maria Rilke?
Ich bin tatsächlich seit langem Rilke-Fan und zwar genau genommen schon seit der Schulzeit, seit der, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12. oder 13. Klasse. Da haben wir tatsächlich die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge gelesen und dieser Roman hat mich so begeistert, dass ich immer gerne tiefer und mehr über diesen Autor wissen wollte. Und es war natürlich großartig, dass wir in Marbach den Nachlass erwerben konnten, den privaten Nachlass, und es hat mich so begeistert, dass ich mir die Zeit irgendwie freigeschaufelt habe.
Aber eben als Marbacherin und Direktorin natürlich auch hatten Sie Zugang zu bislang unerforschten Quellen, wie man liest. Was sind denn das für Zeugnisse?
Das sind Texte und Bildzeugnisse, die wir jetzt auch nach und nach zugänglich machen. Und vieles kann man schon sehen im Archiv. Alles andere bis Ende 2025. Also ist es nicht mehr lang zu warten. Das sind Zeugnisse, die sowohl Briefe umfassen, als auch private Fotos, Zeichnungen, die Texte beinhalten, Manuskripte, die wir zum Teil noch gar nicht genau verzeichnet haben. Und, das ist ganz wichtig, die Notizbücher Rilkes. Über 40 wunderbare Notizbücher, sehr dicht, mitunter geschrieben. Manchmal haben sie den Charakter von Kalendern und manchmal sind sie tatsächlich so dicht, dass sie im Wesentlichen Manuskripte enthalten. Und das ist eine großartige Quelle, die keiner je so eingesehen hat.
Was Sie damit machen, Frau Richter, ist eine neue Orientierung, sage ich jetzt mal, anhand von Biografemen, wie Sie es nennen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was ist das für eine Methode?
Biografeme sind kleine zentrale Episoden aus dem Leben Rainer Maria Rilkes, die sich dann auch irgendwie im Werk niedergeschlagen haben, weil sie ihm so zentral waren. Etwa die Episode, die ihn zeigt als kleines Kind, eigentlich ein Junge, der als Mädchen erzogen wurde, vor einem Spiegel steht und dem das eigene Ich zu vielen Ichs wird, zu so vielen, dass es ihn überfordert. Und diese Szene kommt zum Beispiel auch im Malte Lauritz Brigge vor als eine ganz zentrale, die den Autor als Dichter, als den Rollenspieler, als auch den Manipulativen gegenüber zeigt.
Und eben mit diesen Biografemen, also auch anhand der Quellen, da zeichnen sie jetzt doch ein anderes Bild als das vom weltenfernen Dichter, das man gemeinhin vor Augen hat. Gerade in der Zeit nach 1914, während des Ersten Weltkriegs und danach, war Rilke ein hochinteressierter und sogar engagierter politischer Zeitgenosse. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm eigentlich, ne? Wenn man so sich über Rilkes Leben informiert. Wie hat sich das geäußert oder wie lässt sich das sozusagen anhand der Quellen nachweisen?
Diese Idee, er sei ein lebensferner Dichter gewesen, war für ihn selbst, glaube ich, ungeheuer wichtig. Als eine Art Schreibfiktion, als eine Selbstverstellung, als ein sich selbst herausnehmen aus dem Leben mit all seinen Trivialitäten, seiner Gewalt, seinen unangenehmen Seiten. Aber doch hat er die gesehen und er hat sie auch verarbeitet in seinen Texten. Nicht nur in Malte Lauritz Brigge, der wirklich ein skandalös moderner und wirklichkeitsnaher Roman ist, sondern auch in seiner Dichtung. Und er hat tatsächlich, vor allem im Ersten Weltkrieg, mehrere Zeitungen täglich gelesen. Er hat sich mit seinen Zeitgenossen, Nachbarn, anderen verständigt, hat versucht, die Welt zu verstehen, die so aus dem Ruder geraten war. Und das hat ihm auch manch einer geraten und hat ihm gesagt, versuch doch zu dichten aus dieser Wahrnehmung der Welt heraus. Das ist ungeheuer wichtig und die Dichtung kann nicht einfach als weltferne Kunst existieren.
Aber nochmal gefragt, Frau Richter, wie das zusammenging mit dieser doch ja wirklich so entschiedenen Innerlichkeit, also diesem Weltinnenraum, wie man es genannt hat, diesem so ganz eigenen Kosmos von reinem Dichtertum. Dieses alte, bekannte Bild von ihm ist ja nicht falsch, ne?
Das ist nicht falsch und man kann ihn einen rückwärtsgewandten Utopisten nennen zum Beispiel, der sich gerade aufrichtet und seine Welt neu zusammenbaut aus der Idee, dass die Menschen doch etwas teilen miteinander. Kapillaren des Gefühls, sagt er einmal in einem Brief an seinen Freund von Aretin, mit dem er sich gerade darüber gestritten hat, dass nun Deutschland doch wieder sich dem Elsass annähern will und eigentlich ein neues Territorium okkupieren will, beinahe im Ausgang aus dem Ersten Weltkrieg. Und dagegen wendet sich Rilke und sagt, das Entscheidende sind gerade diese Gefühle, das sind die Verbindungen, die wir untereinander haben und es sind nicht die Allmachtsansprüche, nicht die imperialen Ansprüche, nicht die großen Ideen, sondern es ist das Menschliche, was uns verbindet.
Ist das das Bild vom offenen Leben, wie Ihre Biografie ja im Untertitel heißt? Ich habe mich gefragt, was Sie damit meinen.
Das offene Leben ist ein ungeheures Angebot von Rilke, das er macht. Da klingt Hölderlin mit und ein merkwürdiger Privatgelehrter, den er auch im Ersten Weltkrieg kennenlernt, nämlich Alfred Schuler. Hölderlin, komm ins offene, Freund, der Gang übers Land an Landauer. Das ist die große Fiktion von eben dem, was völlig ohne Grenzen ist. Und im Ersten Weltkrieg taucht diese Idee wieder auf, bei Rilkes, man kann schon sagen, Freund, Schuler, einem schwierigen Privatgelehrten, antisemitisch, der rückwärtsgewandte Fiktionen darlegt über Rom und wie die Welt niedergegangen ist und wieder auferstehen könnte und so weiter. Schwierige Ideen, die nicht moralisch sind, sondern die in irgendeiner Form versuchen, untergründige Verbindungen zu präsentieren. Und das hat Rilke sehr fasziniert. Solche Mythen, die Tod und Leben miteinander in Verbindung bringen und wo das, was wir sehen, ja, als etwas wirkt, was bloße Oberfläche ist. Und dieses Offene ist eben sein Angebot. Versuch es doch, versuch ganz radikal neu und ohne Grenzen zu denken und zu leben.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, und wir sind im Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Marbacher Literaturarchivs, Sandra Richter, über ihre Biografie zu Rainer Maria Rilke. Über sein Dichtertum und sein doch weltzugewandtes Verhältnis zur Realität haben wir uns schon unterhalten. Und unbedingt dazu gehören sein Sinn für schöne Dinge, feiner Lebensstil, edle Anzüge etwa, die ihm von seinen etlichen Mäzeninnen spendiert worden. Und das ist ein spezielles Kapitel, dem Sie sich natürlich auch widmen, Frau Richter. Rilke und die Frauen, wie hat er das eigentlich geschafft, so vielen Frauen den Kopf zu verdrehen, bis hin zur großen Eleonora Duse? Er war ja als Mann und so keine Schönheit, wie Sie offen schreiben, kein Brad Pitt also.
Das ist schon kurios. Man liest eigentlich bei jeder dieser Frauen immer wieder die Darstellung, er war hässlich. Das sagen ganz brutal auch die besten Freundinnen, Lou Andreas Salome, Fürstin Ton und Taxis und so weiter. Aber er muss eine unglaubliche Aura gehabt haben. Eine Aura, die vor allem sehr heiter war, der immer in der Lage war, die Menschen zu verführen. Durch Heiterkeit und am Anfang wohl in der Jugend auch durch Hartnäckigkeit. Lou Andreas Salome ist ja regelrecht nachgestellt und hat ihr gesagt, ich muss jetzt zur Musterung und so weiter und ich muss nach Prag und ich muss sie aber zuvor sehen, und irgendwann hat sie nachgegeben. Hartnäckigkeit, aber eben auch das Faszinierende, das Schreiben, das Verse widmen, das hat offenbar sehr viele angezogen. Bis dahin, dass sie ihm dann Wohnungen überlassen haben oder im späteren Leben in der Tat Anzüge geschenkt haben.
Welche Rolle spielten denn diese Gönnerin-Freundin für ihn als Dichter? Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie ihn so materiell unterhielten, was viel Neid erzeugte bei, bei der Kollegenschaft. Es muss doch auch sozusagen für ihn, es war, glaube ich, für ihn doch eine große Motivation auch.
Rilke war, kann man sagen, umstellt von starken Frauen. Da war Lou Andreas Salome, da war die Ehefrau Clara Rilke-Westhoff, eine wunderbare Bildhauerin, der er viel verdankt. Da waren die Mäzeninnen, zunächst Nanni Volkert-Wunderli, die Schweizer Mäzenin, die eben unter anderem für die Anzüge zuständig war, aber die auch für ihn gesorgt hat, und zwar bis zum Tod, die ihn in der Tat in den Tod begleitet hat und mit der er einen wunderbaren, inspirierenden Briefwechsel hatte. Rilke hat zeitlebens, kann man sagen, solche starken Frauen gesucht, vielleicht weil seine Mutter so eine besondere Figur war, so eine ambivalente, schwierige, aber doch prägende Frau, und er sprach dafür von seinen Wahlmüttern.
Ich habe an anderer Stelle ein Zitat der Fürstin Marie von Thurn und Taxis gefunden. Sie haben sie auch schon eben erwähnt. Ganz wichtige Unterstützerin, die in ihr Tagebuch geschrieben hat, am Abend, als Rilke die Sonette an Orpheus das erste Mal vortrug, diesen ja großartigen Gedichtzyklus. Also jetzt Frau von Thurn und Taxis. Und während er las, wundervoll las, wie nur er zu lesen weiß, fühlte ich immer stärker das Pochen meines Herzens, fühlte ich mein Gesicht von Tränen überströmt. Was ist das, Frau Richter, für eine Wahnsinnsgefühlsregung, die Rilkes Dichtung erzeugen kann? Diese Fürstin steht ja hier nicht allein. Es gibt eine Menge solcher überlieferter Reaktionen.
Na, die Fürstin kann auch den gegenteiligen Ton, nicht? Also ihr Buch über Rilke ist zum Teil urkomisch und unfassbar nüchtern. Und sie hat ihn aber auch immer inspiriert und immer wieder dazu gebracht, weiterzuschreiben. Dieses Lesen, die Art und Weise des Lesens, darüber wüsste man tatsächlich gerne wahnsinnig viel und viel, viel mehr, als wir überhaupt rekonstruieren können. Rilke hatte Auftrittsangst ganz früh, als er damit begann zu lesen, und ist auch gar nicht oft aufgetreten. Am liebsten im privaten Raum, im Intimraum, für wenige, am besten lesend, auf den Knien und so weiter. Er hatte wohl eine sehr schöne Stimme, kann man sagen, und war tatsächlich in der Lage, sich in seine Texte in besonderer Weise einzuführen.
Aber es hat, glaube ich, viel mit dem Sound zu tun. Ich muss ja gestehen, Frau Richter, dass die Sonette an Orpheus, ich glaube, ich nie so richtig kapiert habe. Und wenn ich mir jetzt die Zeitgenossen vorstelle, die das zum ersten Mal hören, dass sie wahrscheinlich auch von diesem Klang, von diesem Sound, nenne ich ihn mal, dieser Klang, wie diese Worte sich fügen, ja, und diese Verse einfach so einen ganz bestimmten Ton erzeugen, dass der einen so umgehaut hat und bis heute fasziniert.
Ja, die Sonette an Orpheus sind ja noch eher heitere und leichte Gedichte. Hingegen sind die Elegien nun wirklich schwere Kost, jedenfalls manche von ihnen. Manche haben auch viel leichtere Passagen, als man denkt. Und dieses natürlich Fremde auch, dieses Kombinieren von Bildwänden aus der Antike, da ist Orpheus, Eurydike, er schaut zurück. Und sie können einander nicht folgen, er ja, muss sie verlassen und dergleichen. Das sind natürlich auch Geschichten, die uns scheinbar fern sind heute, aber doch zugleich bilden sie Überzeitliches abbilden sie ab. Liebe, Musik, einen bestimmten Ton, um den es Rilke in der Tat ging.
Im Gegensatz zur zeitgenössischen Bewunderung steht aber auch eine deutliche Distanz von Schriftstellerkollegen. Vor allem Thomas Mann fand Rilke preziös, ein Snob in ihm. Gottfried Benn hat einmal notiert, schließlich reimt sich alles und es findet sich immer noch ein grässliches Schloss, von dem man aus die Armen bedichtet. Gut, der Benn, der musste als Arzt hart schuften für seine Existenz. So, jetzt im Licht ihres anderen Rilke sieht das schon so ein bisschen wie reiner Sozialneid aus. Die Zeitgenossen damals haben doch einiges übersehen.
Die haben einiges übersehen. Und man muss sagen, also bevor Thomas Mann den Zauberwerk schrieb, hat Rilke längst über das Kuren gedichtet. Natürlich Rilke eigen, immer enthusiastisch und so und selten kritisch. Außer in den Briefen, da wird er dann immer wieder kritisch und ironisch. Aber das kommt nicht in seine Dichtung, jedenfalls nur sehr selten. Er hat die Zeitgenossen auch nicht unbedingt immer geschätzt. Also Thomas Mann mochte er für die Buddenbrooks, aber Tod in Venedig fand er nicht gelungen. Und so ging es eben auch manch anderem Text, sodass das, was die Zeitgenossen über ihn sagten, er ohne weiteres auch zurückgegeben hat.
Dieser große Lyriker hat nichts getan, als dass er das deutsche Gedicht zum ersten Mal vollkommen gemacht hat. Das hat Robert Musil schon 1927 gesagt auf der großen Rilke-Feier in Berlin kurz nach dem Tod. Und nun fast 100 Jahre später liest man auch bei Ihnen, Frau Richter, dass ja ein Superstar wie Lady Gaga ein Tattoo mit Rilke-Versen trägt. Jimin, der Sänger der koreanischen Boygroup BTS, ein Rilke-Gedicht vertont hat. Und ich selbst kann hier noch anfügen, als ich mal im spanischen Ronda war, wo Rilke oft und gerne hinfuhr, bin ich am Büro einer Rilke-Fahrschule vorbeigelaufen. Ich meine, das ist schon erstaunlich, diese sogar internationale Popularität, oder Frau Richter?
Das ist absolut erstaunlich und zugleich ganz logisch. Dass Rilke eine Fahrschule ziert, passt auch sehr gut. Er ist gerne Auto gefahren, vor allem in späten Jahren mit einer schönen Ägypterin, die, kann man sagen, durch die Berge so schnell fuhr wie eine Rennfahrerin. Und der hat ja dann etwas geschrieben, gesagt, also sie vergeuden ihre Zeit, sie müssen sich mehr Zeit nehmen. Also deutlich gesagt, beschäftigen Sie sich lieber mit mir als mit dem Auto und dergleichen. Er war eben unfassbar charmant und hat es geschafft, auch die Jüngeren anzusprechen. Wohl unter anderem durch seine Briefe an einen jungen Dichter, die dieses Gefühl der Jugend, was will ich eigentlich werden, schaffe ich es, habe ich eine Chance, bin ich etwas Besonderes, die genau das behandeln und sagen, wenn du dich berufen fühlst, dann musst du schreiben und dann lohnt es sich und nur dann. Und das spricht natürlich ungeheuer an.
Frau Richter, ich danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute für Sie und für Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben. So heißt die Biografie von Sandra Richter. Jetzt im Inselverlag erschienen mit 478 Seiten für 28 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Tina Schmidt und ich komme aus Rosenheim und mein aktuelles Lieblingsbuch ist von Benedict Ware's Heartland. Das ist eine Coming-of-Age-Geschichte und geht um einen jungen Mann, der den Sommer seines Lebens erlebt, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. In diesem Sommer, ohne zu spoilern, passiert eine Tragödie und er findet die erste große Liebe. Das spielt in den 80ern und er schafft es halt total, diese Atmosphäre einzufangen. Unter anderem eine Szene in einem Kino, wo er dann beschreibt, wie der Staub von der Decke rieselt und so weiter. Und man kann sich einfach perfekt dieses Kino so vorstellen. Und man ist mittendrin, statt nur dabei. Also ich sag jetzt mal, die etwas Älteren, also ab 30, die das irgendwo dann doch so ein bisschen mitbekommen haben, die sind zurückversetzt in ihre Jugend.
Aus Rosenheim in Bayern kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Auftakt macht Tina Schmidt, die uns Heartland ans Herz legt. Den Bestsellerroman von Benedikt Wells. Bei Diogenes ist das Buch erschienen, hat 352 Seiten und kostet 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem neuen Roman aus Norwegen von einer Autorin, die weltweit und auch bei uns in aller Munde kam, mit ihrer Geschichte der Bienen, ein Riesenbestseller, der Maja Lunde international berühmt gemacht hat. 2017 gab es die deutsche Übersetzung. Es war das meistverkaufte Buch des Jahres. Mehrere Erfolgsbücher kamen hinzu. Und nun gibt es diesen neuen Roman von Maja Lunde für immer. Letzte Woche war die Autorin damit bei uns zu Gast in der Lesart. Heute wollen wir nochmal literaturkritisch darauf schauen mit David Hinsmann. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Hallo.
Es ist, so viel von mir vorab, diesmal ein Science-Fiction-Setting, das Maya Lunde entwirft. Was für eins denn? Was ist die Idee?
Von einem Tag auf den anderen hört die Menschheit auf zu altern, also wird unsterblich. Das heißt, niemand stirbt mehr, auch nicht die Alten, auch nicht die, die sich selbst umbringen wollen. Und gleichzeitig kommen aber auch keine neuen Menschen auf die Welt, weil die Säuglinge im Bauch der Mütter auch aufhören zu altern.
Das ist eine Idee, die oft variiert wurde in Science-Fiction, Dystopien oder eben auch Fantasien. Ich meine, es ist ein reizvolles Motiv, aber wie macht sie das sozusagen, wie macht sich das bei den Menschen bei Maya Lunde bemerkbar in ihrem Leben? Den Alltag muss ja eigentlich sozusagen alles komplett verändern, ne?
Ja, es passieren auf einmal merkwürdige Sachen, also Bestattungsunternehmen verzeichnen keine Aufträge mehr. Die Menschen haben keinen Hunger mehr, weil sie quasi auch einfach so weiterleben würden.
Ach, die müssen gar nicht mehr essen, ja?
Nee. Aber machen es natürlich weiter aus Gewohnheit. Alkohol zeigt auch nicht mehr die gewünschte Wirkung. Und vor allem haben sie total viel Zeit, die sie jetzt irgendwie totschlagen müssen und damit ja anfangen, Probleme zu bekommen.
Und wie plausibel, glaubhaft entwickelt Maya Lunde nun dieses Szenario literarisch, erzählerisch?
Also ich würde da zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Also alles, was das Alltägliche betrifft, ist wirklich sehr bestechend gut geschrieben. Also was die dingliche Realität dieser Menschen angeht, was ihre zwischenmenschlichen Konflikte angeht in alltäglichen Situationen. Da gibt es zum Beispiel eine Mutter, die eigentlich todkrank war mit einem Tumor und jetzt wieder Lebenszeit geschenkt bekommt, aber die investiert sie nicht in ihre Familie, in ihre Kinder, ihren Mann, sondern in ihre Arbeit, die sie hat ruhen lassen müssen während ihrer Krankheit. Der Mann, der Vater der Kinder ist dann natürlich irgendwie sauer, weil sie irgendwie gar nicht mehr nach Hause kommt und nur noch dieses Fotografin überall fotografiert. Dann gibt es auch noch ein Rentner-Ehepaar, Margot und Otto, wo die Frau nicht damit klarkommt, dass der Tod sie nicht scheiden wird. Also sie erträgt die Aussicht nicht, auf ewig mit ihrem Mann zusammen zu sein. Und verlässt ihn.
Also ich möchte noch mal nachfragen nach den Motiven, weil mich schon interessiert, also wie reagieren die Menschen darauf? Merken die, also plötzlich mit dieser Entwicklung, kommt die wie so über sie oder plötzlich merken sie, dass sie nicht mehr altern oder nicht mehr sterben können?
Also das geschieht plötzlich, aber so richtig bewusst werden sie sich erst nach 2, 3, 4 Tagen quasi das global sich das häuft. Genau.
Ich meine, solche Utopien, Dystopien wollen ja natürlich immer die Gegenwart kritisieren, mit der Verfremdung uns dann wachrütteln, auf Missstände aufmerksam machen. Was möchte denn die Maya Lunde uns sagen über unsere reale Zeit und Gesellschaft?
Also vorab gesagt, das ist jetzt keine platte Gegenwartskritik. Ich denke, es gibt eher so ein bisschen Parallelen, die auf der Hand liegen, nämlich zur Pandemie auch eine kollektive Erfahrung, wo sich auf einmal etwas Grundsätzliches in unserem Alltag ändert, wo wir ja, dass wir überwunden haben, aber wo es schon auch Momente der großen Überforderung sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich gab. Und das spiegelt sich auch in diesem Buch wieder, dass die Menschen nicht damit klarkommen, auf einmal so viel Zeit aufeinander zu hocken und sich dann sehr schnell zwischenmenschliche Konflikte einstellen. Und was ich persönlich am treffendsten fand, war halt diese Vorstellung, dass die Hölle die anderen sind. Also die streiten sich wirklich wahnsinnig am Ende, die Menschen.
Das heißt sozusagen, also es geht nicht gut aus? Oder wenn man das überhaupt verraten
also,
darf?
Oder, also, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich meine, diese Beziehung zwischen den beiden Rentnern ist halt in die Brüche gegangen. Und ich kann nur so viel verraten, dass die Menschheit, alle Menschen in ihrem Buch, sich tatsächlich ihre Sterblichkeit zurückwünschen.
Erfährt man das eigentlich so global oder spielt es nur in einem Land?
Es ist quasi auf der alltäglichen Ebene gibt es irgendwie 6 Protagonisten und da werden Alltagssituationen geschildert und das macht sie sehr, sehr gut. Und dann fängt sie an, sich so einen Überbau von einer Gesellschaft zu überlegen, durch irgendwie Zeitungsnachrichten kommen rein und Wissenschaftler versuchen zu erforschen, was da gerade eigentlich los ist. Und das gelingt ihr nicht so richtig. Also das finde ich nicht glaubhaft. Es wirkt so ein bisschen halbherzig geschrieben.
Ah ja.
Und da bleibt sie wirklich an der Oberfläche, weil das Buch lebt davon, dass sie diese verrückte Idee, das eigentlich Unrealistische, erzählerisch glaubhaft macht. Und in diesen Aspekten gelingt ihr das nicht.
Ja, ich hab das auch gefragt, weil natürlich vermutlich viele Leserinnen und Leser zu dem Buch greifen, weil sie die Bienengeschichte so wahnsinnig toll fanden. Ich meine, werden die eher enttäuscht sein oder ähnlich begeistert? Wie ging es Ihnen, Heinzmann?
Also Maja Lunde ist schon eine abgezockte Bestseller-Autorin. Man wird schon unterhalten, aber es reicht bei weitem nicht an die Geschichte der Biene heran. Also es hat, wie gesagt, dieses Szenario wird nicht so realistisch, so erfahrbar ausgearbeitet und es wirkt ja so, als ob sie das so ein bisschen runtergeschrieben hätte. Also sie macht sich nicht die Mühe, wirklich durchzudenken, was bedeutet das jetzt im Detail.
Dann geht David Hinzmann über Für immer, den neuen Roman von Maja Lunde, jetzt auf Deutsch in der Übersetzung von Ursel Allenstein im Verlag BTB erschienen. 320 Seiten kosten 24 Euro. Mehr dazu wie immer online, am besten hier